Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit weiblicher Erzählstimme
von Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Wir haben es tatsächlich geschafft.
Wir haben uns heute einen Kaffee überlassen und es war nicht so problematisch wie das letzte Mal, weil unser Chef war so großzügig und hat in eine neue Kaffeemaschine investiert.
Und hat gleich ein Erklärvideo mitgeschickt. Also wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, wir können eine Kaffeemaschine bedienen.
Und vor allem wir sind hellwach, voll konzentriert. Und freuen uns schon auf die heutige Episode, die wieder sehr cool wird. Aber Flo, wie schaut es bei dir aus? Du bedienst in der Früh die Kaffeemaschine nicht, oder?
Nein, ist mir zu kompliziert. Ich habe was anderes, was hell wach macht und das ist viel einfacher zu bedienen. Und zwar Athletic Greens, unser heutiger Werbepartner. Einfach Pulver mit Wasser mischen, ein bisschen schütteln, fertig. Macht genauso schön wie Kaffee. Hilft genauso gegen Müdigkeit, enthält ganz wichtige Antioxidantien, die sich im Kühlschrank, im Keramikbecher entfalten. So gut man den für andere Sachen nutzen kann, am besten ist es natürlich für Athletic Greens Pulver selbst. Es hat Spurenelemente, es hat alle wichtigen Vitamine, es haut mir voll Viere. Ich nehme das jetzt seit über einem Monat und merke einfach, wie es mir besser geht, wie ich weniger müde bin, wie ich mich schneller regeneriere. Ich habe das Gefühl, meine Haut ist besser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder an meiner tiefen Entspannung, da ich jetzt gerade im Urlaub bin. Jedenfalls mit dem Code athleticgreens.com/sitzfleisch könnt ihr ein Abo abschließen. Es gibt eine 60 Tage Zufriedenheits- und Geld-Zurück-Garantie. Und wenn ihr mit dem Bestellcode sitzfleisch abschließt, kriegt ihr praktische Travel Bags mit. Die sind nicht nur praktisch, wenn man unterwegs ist, sondern sie vereinfachen die Zubereitung einfach, weil genau die Menge an Pulver drinnen ist, die man für eine Portion braucht. Das ist dann noch einfacher, da muss man nicht mit dem Messlöffel umschütten. Und einen Jahresvorrat an Vitamin D gibt es auch noch gratis dazu. athleticgreens.com/sitzfleisch. Weitere Infos kriegt ihr auch in unseren Shownotes.
Großartig. Das macht richtig Lust.
Bevor wir jetzt zur heutigen Episode kommen, oder wir sind mittendrin in der heutigen Episode, aber bevor wir ans heutige Thema rangehen, müssen wir kurz was ansprechen. Wir haben in der vorletzten Episode ein Fass aufgemacht und wir haben sehr, sehr viel Feedback gekriegt von Bikefittern. Und wir müssen da unsere lapidaren Bikefitting-Kommentare vielleicht ein bisschen präzisieren.
Ganz konkret, also das ist ein Kommentar, den man auf Instagram nur lesen kann, den lassen wir auch stehen und ich werde es dort auch noch kommentieren, aber es ist vollkommen zu Recht gesagt worden, dass wir Bikefitting vielleicht als unwichtig dargestellt haben oder als etwas, was man vielleicht nicht unbedingt braucht. Und das wollte man jetzt einfach nur ergänzen, dass wir beide glücklicherweise in einer Lage sind, wo wir zum Beispiel eine Wirbelsäule haben oder einen sehr gut funktionierenden Bewegungsapparat, dass wir recht schmerzfrei und komplikationsfrei am Radl sitzen und das uns auch vielleicht nicht auf jeden Millimeter oder Zentimeter genau zwingt zu schauen, weil man halt, es gibt einfach Leute, die können sich aufs Radl setzen und es passt. Und bei manchen Leuten muss es halt haargenau sein und du musst wirklich die Einstellung passen, weil sonst kriegst du Nervenprobleme, taube Hände, Rückenschmerzen oder sonst was.
Und was natürlich auch stimmt, es gibt einfach biomechanische Wahrheiten. An denen kommen wir auch nicht vorbei. Das heißt, es gibt einen optimalen Winkel, wie man ein Pedal runtertritt. und dass auch die ganze Muskelkette, die vordere wie die hintere, gleich belastet wird und man sein ganzes Muskelpotenzial auch abruft bei jedem Tritt. Das haben wir irgendwie schon so komplett intus, dass man das vielleicht für komplette Anfängerinnen ein bisschen zu leicht übergangen sind. Es ist sicher nicht schlecht, als kompletter Rookie ein Bikefitting zu machen und einmal eine solide Grundposition zu haben. Und von der aus kann man dann sich selbst ein bisschen rantasten, ein paar Millimeter vor, zurück, auf, ab. Aber die Grundposition muss stimmen, weil wenn man einfach viel zu tief sitzt und die halbe Muskelkette nicht mitnutzt und nicht ansteuert, dann lernt man sich das falsch ein.
Andere Klassiker ist das, man hat zum Beispiel verkürzte Oberschenkelrückseite, das merkt man einfach, wenn man mit den Fingerspitzen vorne bei gestreckten Knie nicht ganz bis zum Boden kommt und dann will man super aerodynamisch am Radl sitzen und hat im Prinzip den Effekt, man ist aerodynamisch, aber die Muskeln können sich quasi nicht frei bewegen und jetzt hast du, wenn der Oberschenkel nach oben geht, hast du durch die verkürzte Oberschenkelrückseite eigentlich, bist du schon am Limit und blockierst dich selber. Das heißt, es kann nicht jeder so aerodynamisch am Radl oben sitzen wie die in der Pro-Tour. Und deswegen ist immer Bikefitting einfach wirklich wichtig als Einstieg. Und wenn man keine Limits hat, dann kann man natürlich auch mit der Aerodynamik spielen.
Vor allem ganz wichtig, die in der Pro-Tour sind keine Referenz, wie man am Radl sitzt. Die sitzen auf Kinderradeln mit viel zu langen, viel zu tiefen Vorbauten. Bitte nehmt euch kein Beispiel dran.
Und viel zu hohen Socken, muss ich jetzt sagen. Und der Robert Müller wird mir zustimmen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Genau. Also, da wir das jetzt, die Kontroverse angesprochen haben und unsere Fehler oder unsere das, was wir da lapidar übergangen haben, jetzt nochmal klargestellt haben, kommen wir zum heutigen Thema.
Das Thema von heute ist die mentale Stärke, die Psyche, alles, was im Kopf passiert. Und für das haben wir eine großartige Gesprächspartnerin eingeladen.
Endlich haben wir was für unsere Frauenquote getan.
Es hat über 40 Episoden gedauert, bis es endlich soweit ist und wir heute einen weiblichen Besuch haben. Und das ist wirklich großartig. Es freut uns sehr, dass wir heute die Beatrix Adlitzer da haben. Du bist Mentaltrainerin und du bist Betreuerin einer sehr, sehr erfolgreichen Ultracycling-Radfahrerin. Hi.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen. Vielleicht wollt ihr ganz kurz erzählen, woher ihr zwei euch kennt. Wir zwar kennen uns noch nicht, wir haben uns vor 10 Minuten kennengelernt.
Stimmt.
Aber ihr zwei kennt euch schon ein bisschen länger.
Ja, ich kann mich erinnern, also wir haben einen gemeinsamen Freund, das ist der Jürgen Gruber. Und Jürgen und Kathi haben noch in der alten Wohnung gewohnt und da hat es eine Grillerei gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das schon her ist. Es sind schon ein paar Jahre. Und der Jürgen hat mich zum Grillen eingeladen und hat gesagt, nachdem ich in dieser Szene schon gearbeitet habe und auch schon viele gekannt habe, ich habe auch den Christoph gekannt, so vom einfach aus der Szene raus, aber nicht persönlich. Und der Jürgen hat gesagt, wenn du zum Grillen kommst, bitte red mit dem Straps nicht übers Radl fahren.
Das hat wahrscheinlich den Hintergrund gehabt, dass der Jürgen von mir weiß, wenn man so im Privaten sich trifft oder mal was trinken geht und dann immer nur bei mir alles aufs Radlfahren reduziert wird, dann taugt man das nicht so, wenn man sich privat trifft und reden wir über ganz normale Sachen. Und das oder die wahrscheinlich vorgewandt, damit du mir nicht auf die Nerven gehst. Dabei hätte ich eher Freude gehabt, wenn wir auch übers Radlfahren rennen. Und es war ein cooles Kennenlernen.
Genau, und Jahre später, nämlich voriges Jahr, waren wir wieder gemeinsam bei einer Freizeitveranstaltung sozusagen. Es hat wieder mit dem Jürgen zu tun gehabt. Und da war dann die Situation umgekehrt. Nämlich der Jürgen und ich haben ausgemacht, es wird ganz sicher nicht übers Radlfahren gesprochen, weil es waren sehr viele dabei, die sich mit Radfahren beschäftigen. Und dann ist der Christoph gekommen, voll motiviert, mit mir übers Radfahren zu reden. Die haben gesagt, du, ich darf nicht mit dir übers Radfahren reden. Und so haben wir so unsere Running Gags mittlerweile, das ist sehr schön.
Ja, jetzt müssen wir noch kurz erzählen. Der Jürgen ist gemeinsamer Freund. Der Jürgen Gruber ist ja Kameramann bei mir seit vielen Jahren, bei jedem Radlrennen fast dabei. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, am 12. Mai ist es endlich soweit nach über einem Jahr, wo das ein bisschen sich hinzogen hat wegen der Corona-Situation und den geschlossenen Kinos. Es kommt der Kinofilm über 9-mal Race Across America von mir endlich raus. Das wird eine Online-Premiere sein. Auf Ö-Ticket gibt es die Tickets und auf meiner Webseite www.christophstrasser.at gibt es alle Infos. Es wird ein 2 Stunden langer Spielfilmlänge, eine Dokumentation sein von 2009 bis 2019. Ja, und da freuen wir uns natürlich, wenn viele Leute zuschauen. Es wird, glaube ich, extrem spannend und eine wirklich sehr, sehr gute Produktion. Und dieser Jürgen ist eben unser gemeinsamer Freund und warum ich dann bei unserem zweiten Kennenlernen unbedingt mit mir über das Radfahren reden wollte, war nämlich, weil ich da schon gewusst habe, du bist im Team von der Nicole Reist. Du bist selber schon beim Race Across America dabei gewesen. Du hast mit der Nicole schon viel Sachen erlebt und erreicht und gemeinsam geschafft. Und das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Und da habe ich auch schon gewusst, was du beruflich machst, nämlich Mentaltraining und Coaching. Und das hat mich natürlich auch sehr interessiert. Und das ist ja eigentlich auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen.
Genau.
Aber bevor du dir jetzt da von 2 Männern vorstellen lässt, stell dir am besten selber vor, woher kommst du, was hast du bisher gemacht und wie bist du zum Ultraradfahren gekommen?
Okay, ich bin die Beatrix Adlitzer, ich komme gar nicht so weit weg vom Christoph her, nämlich aus Apfelberg. Das ist aber so, was uns miteinander verbindet. Der Christoph kommt aus der Obersteiermark, auch der Jürgen kommt aus der Obersteiermark und ich auch. Ich bin dort aufgewachsen, habe seit meinem 4. Lebensjahr fahre ich gern Fahrrad. Ja, das ist so die Verbindung zum Fahrradfahren. Mit 4 habe ich das erste BMX-Rad bekommen. Dann bin ich bis zu meinem 13. Lebensjahr BMX-Rad gefahren. War immer auch ein aktives Kind, wie viele andere auch. Und habe dann zum Rennrad gewechselt und habe aber dann in meiner Pubertät aufs Motorrad gewechselt und bin beim Rad mit Motor stecken geblieben. Ja, finde Rennradfahren immer noch sehr faszinierend, aber ja, für mich, also ich war so immer meine Grenzling beim Radfahren. Von meiner Sozialisation her, ich habe ganz ursprünglich komme ich aus dem Handwerk, aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe Tischler gelernt, Tischlerin sagt man, Lehrabschluss Däumling steht immer noch Tischler drauf, das ist so eine Diskussion. Ich habe dann ganz lang bei der Lebenshilfe gearbeitet und habe dort geistig beeinträchtigte Jugendliche ausgebildet. Also ich komme eigentlich so aus dem Behindertenbereich, aus der Psychosomatik, habe dann 12 Jahre in der Erwachsenenbildung gearbeitet, hauptberuflich als Trainerin, aber sehr viel auch im Coaching, viel im Jugendbereich, aber auch viel mit anderen Zielgruppen und habe dort auch als Führungskraft gearbeitet und Projekte entwickelt. Und warum ich das so dazu ist, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr eigentlich oder in der Tischlerei habe ich festgestellt, ich habe eine Gabe, Menschen zu fördern und auch zu fordern. So habe ich dann bei der Lebenshilfe das erste Mal ausprobiert und festgestellt, die mentale Arbeit mit Menschen ist großartig und da kann man viel bewegen und es kann sich auch viel tun. Und so bin ich dann, seit 2002 mache ich das jetzt hauptberuflich und darf mein Geld damit verdienen, Menschen zu fördern und zu fördern und auch Unternehmen natürlich mittlerweile, aber damals waren es nur Einzelpersonen. Sind sie jetzt auch noch zum Teil, ich arbeite sehr gern mit Einzelpersonen in der Wirtschaft und im Sport, habe um die Kurve zu kriegen, wie ich zum Sport überhaupt gekommen bin. Ich habe ein Masterstudium gemacht für Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung und habe dort meine Abschlussarbeit geschrieben zum Thema Coaching im Hochleistungssport. Bin so in Verbindung gekommen mit Profiathletinnen und Athleten und auch zu Roswitha Stahl-Lober, die Geschäftsführerin ist von Kader. Das ist ein Verein, der mit Profisportlerinnen und Sportlern arbeitet. im Rahmen duale Karriere- und Laufbahnberatung und dort darf ich auch jetzt seit 2012 mit Profiathletinnen und Athleten arbeiten, genau. Und zum Ultraradsport, bin ich also auf die großartigste Art und Weise gekommen, wie man sich vorstellen könnte. Ich habe den Franz Preis kennengelernt, eigentlich aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus dem Arbeitskontext, also aus dem Wirtschaftskontext. Ich habe mal als Unternehmer kennengelernt und wir haben uns da eine Zeit, hat uns da was gemeinsam begleitet. Und irgendwie sind wir dann auf das RAM zum Reden gekommen und darauf, dass der Franz dort damals 2016 beim RA startet, also beim RAW startet.
Race Across the West, das ist die kürzere Variante vom Race Across America. Mhm. Und für alle, die den Franz Preis nicht kennen, ein Österreicher, der einige Male beim Race Across America dabei war, der schon ungefähr gleich lang wie ich diesen Sport betreibt und der jetzt auch noch immer aktiv ist. Ja, und wie wir jetzt gerade gehört haben, eben dich als Betreuerin einmal dabei gehabt hat.
Genau. Vielleicht ganz kurz da eine, der Franz war der Zweite, der mich am Glockner überrundet hat bei meinem ersten Glockner. Der Erste warst du, der Zweite war der Franz.
Und ja, und eine andere Leistung, die vielleicht nicht so hoch einzuschätzen ist, als ein Flo zum Überrunden beim Glocknermann. Der Franz hat da 2008 beim Race Across America einen vierten Platz erreicht und der ist trotzdem gestürzt ist und dann mit einer Schlüsselbeinbruch noch weitergefahren ist, aber nicht die letzten paar Stunden, sondern mehr als die Hälfte des Rennens oder ungefähr das halbe Rennen. Also der hat auch schon ganz großartige Sachen geschafft.
Genau, und da habe ich 2016 die Gelegenheit gehabt, das erste Mal mitfliegen zu dürfen nach Amerika. Und das war für mich so ein großartiges Erlebnis, einfach dieses Gesamtpaket an Menschen begleiten zu dürfen, mit anderen gemeinsam, das Ziel gemeinsam zu verfolgen, den Athleten sicher ins Ziel zu bringen. Und was ich damals noch nicht gewusst habe vor dem Start ist, war wie führend das auch selber bringt, wenn man da teilnimmt bei so einem Projekt. Also nicht nur den Athleten, sondern was man für sich selber auch fürs Leben mitnimmt nach Hause bei jedem einzelnen Mal. Das ist einfach so was Großartiges. Und das Team Preis, also Franz und Michi, die haben mir, glaube ich, den besten Einstieg ermöglicht, den es gibt in die Szene. Und dann war ich sozusagen gefesselt und habe gesagt, das mag ich machen und so mag ich meine Freizeit auch verbringen. Nämlich nicht, indem ich das Rad bediene und Rad fahre. Das schließe ich aus. Aber die Athleten zu begleiten und zu betreuen und zu schauen, was steckt da mental dahinter, was braucht's auf Seiten des Athleten, aber auch was braucht's auf Seiten der Betreuer. Und das ist für mich eine Faszination, die ist ungebrochen.
So, ganz kurz vielleicht, in welcher Rolle warst du da das erste Mal dabei als normales, unter Anführungszeichen, Crewmitglied oder schon in einer Rolle als Mentalcoach?
Nein, also damals haben wir da noch gar das nicht betitelt, sondern fährst du mit mir mit? Ich habe gesagt, ja, ich weiß zwar nicht, was auf mich wartet, aber ich finde euch großartig und ich finde die Idee großartig und das machen wir. Und das haben wir auch gemacht und das haben wir durchgezogen und ich habe wirklich die Gelegenheit gehabt, da mal kennenzulernen, wie ist es, wenn ein Athlet übermüdet ist, wenn man einfach permanent am Fahrrad sitzt. Das habe ich vorher nicht gekannt, oder? Ich kenne Bundesliga-Radrennen, die haben einen Anfang und ein Ende, das ist am gleichen Tag und dauert ein paar Stunden. Und dann jemanden zu erleben, der Tag und Nacht, ich kann mir erinnern, also wir haben die erste Schlafpause haben wir gemacht. Das muss ich nur ganz kurz erzählen. Die erste Schlafpause haben wir gemacht, da hat es 0 Grad gehabt. 0 Grad. Und ich habe nur kurze Hose mitgehabt, weil wir fliegen ja nach Kalifornien. Der Franz hat gesagt, pack eine lange Hose ein, aber das war mir noch nicht klar, was das heißt. Und dann sind wir dort von Kojoten begleitet in die Stunde im Stockfinstern gesessen und das war für mich sehr eindrücklich. Seitdem weiß ich, man muss sich auch auf so ein Rennen ein bisschen besser vorbereiten, als ich das damals gemacht habe.
2009 war es bei uns bei meinem ersten RAM ähnlich, da hat uns die Zita begleitet in meinem Betreuerteam und wir sind dann in die Rocky Mountains gefahren und dann hat sie sich noch ein paar Schuhe gekauft in einem Schuhgeschäft, weil sie auch nicht die richtigen Schuhe mitgehabt hat und nicht darauf eingestellt war, dass es dann in den Rockies einfach wirklich richtig kalt wird. Also, und seitdem wissen wir immer alle, Barfuß ist super, Flipflops sind super, aber für ein paar Streckenabschnitte, Flo, habt ihr immer gescheite Schuhe auch dabei.
Ja. Aber nur zurück zu dir, ganz interessant, was du gesagt hast, dass man als Crewmitglied so viel mitnimmt. Das höre ich total oft, aber nur aus funktionierenden Teams. Wenn es irgendwo mal Streit gegeben hat, dann hört man das nicht. Kannst du das unterstreichen oder nimmt man auch was mit, wenn man sich da in den 8 Tagen, 10 Tagen komplett zerstreitet?
Ich bin überzeugt davon, dass jeder was mitnimmt. Ja, nur wenn man, ob es jetzt im Sport ist oder ob es in der Wirtschaft ist oder ob es sonst wo ist, wenn man in einem Team arbeitet, das sich zerstreitet, dann ist es ein emotionaler Zustand meistens und dann sind da ganz viele Emotionen damit verbunden. Dann ist man gar nicht in der, oder oft sind Menschen dann nicht dazu in der Lage oder können es auch nicht abrufen, dass sie einfach rational denken und sich einmal einen Schritt zurückbegeben und einmal nachdenken, was nehme ich denn eigentlich für mich mit und was war auch gut und was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus auch ableiten. Das fällt dann meistens, weil einfach dieser Ärger oder was auch immer da entsteht, Gott sei Dank, muss ich sagen, bin ich da bis jetzt, Gott sei Dank, ist es nicht so gewesen und da kann ich nicht mitreden. Aber ich kenne viele Teams und ich unterhalte mich auch mit vielen Athleten und ich kenne auch Teams, wo es nicht so gut funktioniert und habe natürlich die großartige Gelegenheit, da durch meine Arbeit das ein bisschen zu hinterfragen und kriege da Informationen, dankenswerterweise. Ja, da sind die Emotionen einfach im Vordergrund. Und ich glaube, da müsste man so ein halbes Jahr später noch einmal nachfragen, wann das dann verraucht ist. Aber mitnehmen, aus meiner Sicht, tut jeder was. Jeder.
2016 hat dich also das Ram-Fieber gepackt bei deiner ersten Teilnahme. Wie ist dann weitergegangen, die Karriere im Ultracycling-Sport?
Ich habe dann 2017 eine andere Athletin betreut beim Glocknermann. Und habe dort vorm Start, da gibt es ja immer dieses Meeting, das man da hat, und habe dort die Nicole Reist kennengelernt. Und wir haben uns dann aber eigentlich nur ganz kurz unterhalten, weil vor so einem Rennen, das ist nicht der Moment, um sich zu unterhalten, finde ich. Da ist der Fokus schon gesetzt. Und habe dann der Nicole 2017 am Ende der Saison gratuliert für ihren Sieg. Ich glaube, damals war es in Irland. Und habe ja einfach nur eine kurze Nachricht geschrieben, dass ich ihr gratuliere. Und die Antwort von der Nicole war die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zu arbeiten. Genau, sie würde gerne 2018 beim Ram starten. Und ob ich mir vorstellen könnte, so als, ich finde den Begriff so schrecklich, Teamchefin, ich suche schon lange nach einem anderen Begriff, vielleicht kann jemand weiterhelfen, aber als Lead sozusagen mit dem Schweizer Team zu arbeiten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich mit dem Franz ein Projekt geplant, da kommt der Franz nochmal ins Spiel. Und habe den Franz dann erzählt, jetzt hat mich die Nicole Reist angefragt und der Franz hat gesagt, ja, wenn du mit der Nicole Reist fahren kannst, dann tu das. Und ein paar Tage später und ein paar Gespräche später war es dann so, dass ich mich mit dir darüber unterhalten habe, was das heißen könnte, nachdem die doch alle mindestens 900 Kilometer entfernt wohnen. Und Österreich ist in der EU und die Schweiz ist nicht in der EU. Das ist so jetzt vor allem seit Corona ein sehr spannendes Erlebnis. Aber wir haben uns dann im Jänner 2018, also ich glaube es war Dezember oder Jänner 2018, dazu entschieden, zusammenzuarbeiten und im Juni sind wir schon gestartet.
Und da bist du als einzige Österreicherin, hast dann, um ein besseres Wort, den Crew Chief zu machen für ein rein Schweizer Team?
Ja, das war, ich kann mich erinnern, ich bin im Jänner in die Schweiz gefahren zum ersten Team-Meeting, Und bin dann dort gesessen und habe mir gedacht, ich verstehe kein Wort. Das ist ein Wahnsinn. Wie soll das gut gehen? Dann habe ich alle einmal gebeten, langsamer zu sprechen, um es einmal gewohnt zu werden und so. Und ich habe das großartige Glück gehabt, echt ein Team zu haben, mit einem Team arbeiten zu dürfen, die da sehr behutsam waren mit meinen Verständigungsschwierigkeiten. Und sowas entwickelt sich dann, wenn es einfach von der Harmonie her passt, kann sowas zu einem wunderbaren Running Gag werden. Wir haben mittlerweile ein sehr ausgeglichenes Team zwischen Österreich und Schweiz. Und haben da wirklich viele Schmähs laufen, wenn's, also wir machen dann so Länderkunde, was heißt das in Österreich und in der Schweiz. Und
wir haben mit Bob aus Vorarlberg in unserer Crew und es ist ähnlich. Also,
ja, das stimmt. Das ist schon
ein bisschen
das,
nah an der Schweiz,
ja, auf alle Fälle.
Verstehen tut man auch kein Wort, wenn er sich nicht bemüht. Und ich kann das ungefähr nachvollziehen, aber nochmal kurz zu deinem Einstieg bei der Nicole. Ich habe mit der Nicole immer wieder mal so Kontakt und wir schreiben öfters einmal E-Mails und dann uns gegenseitig, wenn es irgendwie nötig ist, Fragen stellen oder irgendwie einen Tipp gegenseitig geben. Und mir tatsächlich einmal die Nicole gefragt, ob ich vielleicht einen Tipp hätte, weil sie noch Betreuer sucht oder weil das Team noch nicht vollständig ist. Und ich habe ihr da aber nicht wirklich helfen können, da haben wir uns auch noch nicht gekannt, sonst hätte es vielleicht anders ausgeschaut. Und das nächste Mal, wie wir geschrieben haben, hat sie gesagt, sie hat jetzt eben mit dir sich quasi geeinigt und du wirst dabei sein. Und ich habe noch gedacht, puh, das wird spannend, gell? Also als Außenstehender haben wir nur gedacht, Schweizer sind ja dafür bekannt, die sind sehr genau und dann sehr gern planen und haben sehr, sehr früh immer alles schon unter Dach und Fach. Und ich kenne es ja bei mir selber, zum Beispiel beim RAM 2017 habe ich im März noch nicht gewusst, wer Arzt sein wird, welcher Spurarzt mitfährt. Und ich habe mir noch gedacht, ja, es ist jetzt schon, in 2 Monaten ist quasi Abflug, es wird schon langsam sportlich, aber man kann es nicht erzwingen und man trifft die Leute irgendwie dann eh zur richtigen Zeit. Man muss natürlich dahinter sein, aber man kann es nicht erzwingen, dass man jetzt wen kennenlernt oder den Passenden findet. Und die Nicole hat immer schon mindestens ein Jahr früher quasi das Team beieinander gehabt. Und jetzt habe ich mir noch gedacht, das sind jetzt natürlich Vorurteile, aber Österreicher sind manchmal ein bisschen, die tun mehr improvisieren als vielleicht weniger planen. Und jetzt ist eine Österreicherin mit ganz vielen Schweizern zusammen und haben gedacht, wie das von der Mentalität her passen wird. Hoffentlich ergänzt sie euch so, dass jeder die besten Seiten einbringt und hoffentlich haut es gut hin.
Ja, da gibt es die klassischen Integrationsschwierigkeiten, würde ich jetzt einmal sagen. Einfach, wenn man bedenkt jetzt, wenn wir jetzt 2018 hernehmen, ich bin im Jänner eingestiegen, da war das Team schon fertig zusammengestellt. Und das war natürlich mein großes Glück, weil es waren einfach schon alle fixiert, es waren die Flüge schon geplant und alles schon reserviert und gebucht. Und ich habe mir dann gedacht, puh, das ist dann aber sehr früh dran, also ja. Für mich war das natürlich eine Luxussituation, weil wir haben uns dann mit allen anderen Dingen beschäftigen können. Man muss aber auch dazu sagen, dass da sehr viele Aufgaben einfach in der Vorbereitungsphase schon delegiert werden und auch schon sehr viele Menschen mit einbezogen sind. Sonst kann sowas nicht so schnell so gut funktionieren, wie es dort funktioniert oder wie es bei uns funktioniert. Aber das, also mit dieser, ich habe es am Anfang immer diesen Perfektionismus genannt, ja, da habe ich mir am Anfang wahrlich, und das stimme ich voll und ganz zu, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil ich halt zu dem Zeitpunkt mit einigen anderen Teams gearbeitet habe, auch mit österreichischen Sportteams, und da ist es durchaus, das stimmt, etwas legerer. Wenn man sagt, ja, man schaut sich das einmal an, dann ist es so eine Woche später. Und wenn man in der Schweiz sagt, das schauen wir uns an, dann ist es in 2 Stunden. Ja. Und das schätze ich mittlerweile unglaublich, wirklich. Also ich bin so im Nachhinein, ich habe es im Jänner 2018 habe ich das gar nicht abschätzen können, aber jetzt so im Mai, im April 2021, denke ich mir, Also ich bin so unglaublich dankbar dafür, wirklich das kennenlernen zu dürfen, wie viel Erleichterung dass das sein kann, wenn man wirklich gut vorbereitet ist und schon ganz früh sich aufs Wesentliche fokussieren kann und nicht in der letzten Minute noch. Ja, heuer ist natürlich ein bisschen anders, weil halt durch die Corona-Situation das ein bisschen spannender ist. Aber ich finde so, ja, also dass diese Genauigkeit, die habe ich zu schätzen gelernt, kannte ich aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht, da stimme ich da voll und ganz zu.
Nur zur Erinnerung, wir haben es, glaube ich, eh schon mal gesagt, vor ein paar Episoden, wo wir die Nicole gefragt haben, ob sie Zeit hat für uns, wo sie gesagt hat, jetzt nicht, weil sie eben gerade im Training ist fürs RAM, das heißt, die hat jetzt in den finalen Vorbereitungen. Und das finde ich auch wirklich gut, dass die Nicole nicht Zeit hat für uns, weil das heißt einfach, sie hat den vollen Fokus, sie ist voll im Training und stellt sie jetzt nicht zur Webcam und tut 2 Stunden mit uns plaudern, weil für das hat sie einfach keine Zeit, weil sie Radl fährt und sich vorbereitet.
Ganz kurz zum Verständnis, wir haben jetzt geredet, 2018, der erste Teilnahme mit der Nicole, und seither bist du immer in ihrem Team und für 2021 immer noch, und das RAM ist geplant im Juni.
Genau. Ja, stecken bleiben. Ja, großartig. Aber ich kann jetzt noch nicht abschätzen, um ehrlich zu sein, kann es noch nicht abschätzen, wie es nach 20 und 21 weitergeht, weil es schlicht und einfach eine wirtschaftliche Geschichte ist. Das muss man dazu sagen. Also dieser Zeitaufwand, den wir da alle damit verbringen. Ich mache es gern, ich wirklich, aber ich kann es noch nicht abschätzen, wie das in den nächsten Jahren einfach her ist, weil ich meine, der Juni ist halt der Monat, da ist in unserem, also in meinem Job ist das voll Highlife. Der Juni ist das beste Monat im ganzen Jahr. Und, oder es gibt viele Monate, aber auch der Juni ist auch wirklich immer intensives Arbeitsmonat. Und ja, man muss es natürlich aus der Seite dann auch mal betrachten. Wir machen das alle mit viel Hingabe und Liebe, aber wir machen das auch, ohne dafür ein Geld zu bekommen. Ich möchte auch kein Geld dafür haben, ich will es eh so machen. Aber es ist trotzdem irgendwie, wenn man ein Unternehmen führt, und ich bin Unternehmerin und ich bin Wirtschaftscoach und ich bin Wirtschaftstrainer, und wenn man dann halt da, ja, muss man ein bisschen abwiegen zwischendurch und dann mal schauen, okay, wie ist das jetzt so?
Eher Thema, was wir öfter gehabt haben, was hauptsächlich Athletinnen betrifft, aber gerade die Nicole ist auch so ein Beispiel, Schweizerin, wo der Sport schon nicht den Stellenwert hat, und dann eine Dame, wo das ganze medial noch ein bisschen weiter unterbelichtet ist, das für sie wahrscheinlich auch nicht einfach, das sich auf Dauer leisten zu können.
Naja, bei der Nicole ist es ja so, dass sie Vollzeit arbeitet. Also es ist ja immer noch so, dass sie Vollzeit arbeitet, und das möchte sie ja auch, weil es für sie ja ein guter Ausgleich ist. Aber also das mit der medialen Geschichte, das mit dem Ultraradsport ist aus meiner ganz persönlichen Sicht an sich ein Thema, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft. Also wir haben ja in Österreich das große Glück, den Christoph zu haben, sage ich jetzt einmal, der da dankenswerterweise wirklich auch für den gesamten Ultraradsport Geschichte geschrieben hat und immer noch Gott sei Dank aktiv ist und dadurch auch die Medien aufmerksam werden, weil es da jemanden gibt, der Außergewöhnliches leistet. Und in der Schweiz ist es die Nicole, und das wird in der Schweiz dankenswerterweise auch gesehen. Also es ist nur, in Österreich hat halt eine Schweizerin die Ultraradfahrt leider nicht so das mediale Interesse geweckt, aber kann ja noch werden.
Aber die Nicole wird bei Sitzfleisch zu Gast sein, und dann wird sie das alles ändern.
Ja, da freut sie sich schon drauf, das soll ich ausrichten. Genau.
Vielleicht wollen wir jetzt ein bisschen über das Thema mentale Stärke allgemein reden, weil
sehr,
ich glaube, das interessiert einfach wirklich ganz, ganz viel Leute. Und ich habe mir überlegt, vielleicht können wir damit beginnen, was deiner Meinung nach überhaupt mentale Stärke ist? Also wie man das quasi auch so beschreiben kann oder wie man das vielleicht definieren kann. Das ist ein Wort, das man so oft hört, man muss stark im Kopf sein. Aber ich selber, ich habe jetzt ja gerade die Ausbildung zum Mentaltrainer, es fehlt mir noch der Abschluss, aber ich bin gerade dabei. Und nachdem ich da jetzt auch schon mehr Einblick habe als durch meine praktischen Erfahrungen quasi, definiere ich jetzt für mich zum Beispiel so, dass ich sage, mentale Stärke ist gar nicht, dass man im Sport seine Ziele erreicht, dass man dran bleibt, wenn es einmal nicht so gut läuft, dass man Widrigkeiten zum Trotz an seinen Zielen festhaltet und durchbeißt, wenn es einmal schlecht geht, sondern ich finde, mentale Stärke ist einfach viel mehr im alltäglichen Leben, dass ich sage, ich kann selber drüber entscheiden, ob ich gut drauf bin oder dass ich jeden Tag gut drauf sein darf, auch wenn es von außen schlechte Einflüsse gibt, Leute jammern, negative Geschehnisse, dass ich nicht alles vielleicht selber abwerten muss oder beurteilen muss oder dass ich mir nicht überall Hoffnungen und oder Ängste mache, sondern dass ich da neutral einigen kann und einfach eine stabile Laune irgendwie habe, dass ich offen bin, dass ich das Beste aus der Situation mache. Das ist irgendwie für mich mentale Stärke. Und wenn man natürlich in seiner Persönlichkeit gefestigt und gut drauf ist, dann geht es auch im Sport natürlich wesentlich besser.
Du hast jetzt echt viel gesagt.
Entschuldigung,
das war, das sage ich deswegen, Christoph, weil das, was du jetzt gesagt hast, ist der Optimalzustand. Und wenn man jetzt die Wissenschaft befragen würde, auf wie viele Menschen trifft dieser Idealzustand zu, dann sind wir wahrscheinlich bei einer sehr geringen Anzahl von Menschen. Aus meiner Sicht gibt es viel Hochleistungsathletinnen und Athleten, auf die das zutrifft. Nämlich diese unbändige Liebe zu dem, was man tut und dieses Nebenprodukt Erfolg, das halt dann entsteht. Aber diese Liebe zu dem, was man tut und dieser Antrieb, den man hat, üblicherweise schon von Kindesbeinen an, also sehr viele fangen schon mit ganz klein an. Ich habe jetzt erst einmal ein Foto gesehen von jemandem, der mit 3 Jahren schon im Klettergarten war und schon mal die ersten Versuche gestartet hat. Ich denke mal, so kann ganz viel mentale Stärke entstehen. Ja, was ich damit sagen will, ist, mentale Stärke wächst halt auch nicht am Baum. Und viele Menschen gehen zu einem Mentaltrainer, Mentalcoach oder fragen uns dann, was muss ich jetzt tun, um mental stärker zu werden? Und dann hätte ich das gerne in einer Woche. Check. Ja, also so wie dieses oft benannte schnelllebige Leben, es muss alles schnell passieren, ich muss jetzt schnell mentale Stärke lernen. Ja.
Und ich gehe vielleicht deswegen zum Coach, damit der das dann für mich macht, dann muss ich selber nicht mehr viel tun.
Das ist großartig. Ich soll mir einfach sagen, wie es geht und dann tue ich halt ein bisschen. Und die Neurobiologie sagt, 21 Tage, dann haben sie die neuronalen Autobahnen darauf eingestellt, etwas zu verändern und dann trainiere noch 2 Wochen und dann funktioniert's schon. Das ist jetzt natürlich ein sehr provokanter Ansatz von uns beiden, aber ich glaube, wir beide wissen, dass es viele Menschen tatsächlich gibt, die durchaus auch davon überzeugt sind. Sie gehen zu jemandem anderen und müssen dann selbst nichts mehr tun. Und das ist einfach so der Irrglaube von vielen, weil aus meiner Perspektive, und da kann ich jetzt einfach nur ganz eine persönliche Meinung abgeben, ist mental stark jemand, wenn er es beherrscht, diese bewussten Prozesse, die im Denken passieren und diese unbewussten Prozesse, die in unserem Fühlen und in unserer Gefühlswelt ablaufen, mit den körperlichen Reaktionen sehr gut verbindet, ja. Das heißt, wenn unser dieses Körper-Geist-Seele-Modell, das ja sehr oft verwendet wird, wenn man sich damit im Leben beschäftigt und nicht nur am Rad, so jetzt, wenn wir jetzt vom Radfahren reden, sondern wenn ich das in mein Leben implementiere, sozusagen, ja, und wenn ich mich dazu entscheide, Und dann wären wir schon das erste Mal bei dem Thema Selbstverantwortung. Das kann nämlich weder der Mentalcoach noch sonst jemand übernehmen. Man muss sich selbst dazu entscheiden, genau hinzuschauen. Also ich erlebe das ja in meiner Arbeit. Ich darf damit mein Geld verdienen, Menschen in diese Richtung zu fördern und auch sehr viele zu fordern. Aber es ist großartig, wenn sie dann beim nächsten Termin kommen und sagen, jetzt tue ich mir leichter mit meinen 150 Mitarbeitern, weil jetzt habe ich verstanden, dass auch ich etwas verändern muss und nicht nur die anderen. Ja? Und das ist großartig, wenn man sieht, wie so ein Mindset, wie schnell sie was auf eine positive Art und Weise auswirken kann, wenn jemand dazu bereit ist, an seinem Mindset selbst zu arbeiten. Und ja, es ist mit Sicherheit großartig, wenn man den Mentaltrainer Christoph Strasser engagiert in Zukunft, ja, um einfach hinzuschauen und zu sagen, schau, so ist es und so geht's mal oder das hat's, ja. Und wenn man sich Tipps holt oder wenn man Prozesse hinterfragt und wenn man ein bisschen tiefgründiger arbeitet und nicht nur oberflächlich drüber streichelt. Weil das ist es eigentlich, das unsere Arbeit so qualitativ macht. Dieses hinzuschauen, einmal reinzuschauen, einmal zu schauen, wo kommt denn das her? Ja? Widerstandsfähigkeit, ein wunderbares Thema. Ja, vor allem auch im Ultraradsport, finde ich. Nicht nur für die Athleten, auch für das Team, aber Widerstandsfähigkeit. Ja, wie gehe ich damit um, wenn es nicht läuft, wenn ich nicht motiviert bin, ob das jetzt in Wirtschaft oder Sport ist, also da wird jetzt gar keinen Unterschied machen. Es ist ja auch bei der Arbeit so, ja. Also bei der anderen Arbeit. Deine Arbeit ist Radfahren. Aber du hast auch viele andere Arbeiten. Das muss man vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen. Also auch ein Christoph Strasser sitzt nicht nur am Fahrrad, sondern ist Unternehmer. Das muss man vielleicht auch mal ganz kurz, erlaube mir das jetzt da zu erwähnen, dass dein Leben nicht nur das Radfahren besteht, sondern du hast da noch ganz viele andere Dinge auch zu tun.
Das ist aber wichtig, danke, ja.
Und ja, das unterschätzen Menschen oft, deswegen erwähne ich es. Weil das Bild ist, und entschuldige, dass ich dich da jetzt selbst hernehme, aber so ist es am besten zum Transportieren, finde ich. Aber das Bild ist, der Christoph Strasser sitzt am Fahrrad und fährt. Ja?
Und die Sponsoren füllen das Konto.
Genau.
Und dann komme ich heim, schaue meinen Kontostand an und lege mich auf die Couch.
Genau, das ist also bei dir und bei der Nicole ist ja das recht gleich. Ja. Und dann sieht man so, ach ja, und das Ergebnis ist dann, man fährt dann, keine Ahnung, das Race Across America, das dauert 10 Tage, 11 Tage, 12 Tage, ja, wie lange immer. Bei dir wesentlich kürzer, ich weiß. Aber dass da 365 Tage Arbeit dahinter stecken in einem Jahr und dass man sich viele, viele, viele Jahre darauf vorbereiten muss und viele Knicks hat und oft einbricht und vielleicht auch Motivationstiefs hat und diese mentale Stärke dann gar nicht mehr da ist. Das ist was, wo aus meiner Perspektive es einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die aus ihrer Sozialisation rausher gelernt haben, mental stark zu sein. Also viele von uns haben halt das Glück, sage ich jetzt. Ich erzähle es jetzt anhand meines Beispiels, um nicht die herzunehmen. Ich habe das große Glück gehabt, mit 4 Jahren mein erstes Fahrrad zu bekommen. Ja, ich bin am Land aufgewachsen, ich habe jeden Tag Fahrrad fahren können und im Winter war ich jeden Tag langlaufen. Wunderschön, großartig. Ja.
Mein erstes Radl wärst mit 6 gekriegt.
Mutti, super, danke. Und ich habe dann dadurch aber auch gelernt, wenn man hinfährt, ich kann mich an so viele Situationen erinnern, vor allem mit dem BMX-Rad, gestürzt, das blutet, ja, dann war der Zugang meiner Eltern, ein Bussi drauf, wegwischen, ein Pflaster drauf, geht schon wieder. Das habe ich gelernt, oder? Das heißt, wenn du hinfällst, du ein Pflaster drauf, streichel einmal drüber, steig auf und fahr weiter. So bin ich sozialisiert. Und das ist ein großartiges Glück, weil das habe ich damals nicht gewusst, aber jetzt weiß ich's, dass das unglaublich viel ausmacht. Das heißt, es gibt so Menschen wie mich, die gesegnet sind, die das schon mitkriegt haben, mental auch stark zu sein. Und dann tut man sich als Erwachsener leichter. Und es gibt andere Menschen, die halt nicht schon mit 4 Jahren oder 6 Jahren ihr erstes Rad gekriegt haben oder die Gelegenheit auch gehabt haben, so aufzuwachsen, wie ich aufgewachsen bin. Und die müssen dann, wenn sie erwachsen sind, dann einiges nachholen und nachlernen und haben natürlich auch neurologisch betrachtet andere Verbindungen, um was zu erlernen. Und das ist dann das, wo Menschen oft sagen, oder so erlebe ich es in meiner Arbeit halt, dass sie sagen, ja, aber beim anderen geht es so schnell und bei mir dauert es so lang. Und das ist ja, der Mentaltrainer ist nicht gut, bei mir dauert es so lang. Aber es gibt da viele schlechte, also das erlaube ich mir jetzt einfach einmal zu sagen, von jeder Art der Menschen gibt's außergewöhnliche, sehr viel Gute, und es gibt auch welche, die ihren Job vielleicht nicht so machen, wie er für andere am besten ist, ja. Und das kann man diese Berufsgruppe natürlich nicht aussparen. Aber Fakt ist, dass jeder für sich selber auch einen Anteil hat, daran zu arbeiten. Und es gibt wunderbare Methoden und Techniken. Du wirst jetzt gelernt haben, jemanden zu fördern und zu fordern. Und weil ich sag immer, der wichtigste Step ist, zu erkennen, an was man arbeiten muss. Wenn ich einmal weiß, an was ich arbeiten muss, dann ist es ein Genuss, festzustellen, was passieren kann, wenn ich wirklich dran bleibe. Und dann kann man auch mal einen Knick haben. Aber dann hat man ja eh mal jemanden, der einen wieder außerhilft.
Ganz klar, der Strasser muss an seinem Kontostand arbeiten. Der Mario Cipollini hat noch seinen eigenen Hubschrauber gehabt und ist Ferrari gefahren. Aber ganz interessant, was du gesagt hast. Und jetzt umgelegt auf den Sport. Es kommt mir vor, es geistert halt oft so die Idee herum, mentale Stärke im Sport bedeutet, sich aufs Radl zu setzen, wenn man eigentlich keine Lust hat. Zu trainieren, wenn das Wetter draußen schier ist und man lieber auf der Couch sitzen will und sich aber dann trotzdem aufs Radl setzt, weil man irgendein Ziel vor Augen hat und man das nur so erreichen kann. Würdest du dem zustimmen? Das ist so, was ich aus meiner Laienperspektive oft höre, was Menschen mit mentaler Stärke verbinden.
Ich würde das nicht auf den Sport reduzieren, nein. Man kann natürlich sagen, die Frage ist immer, was hat man für ein Ziel? Ja, also es beginnt schon einmal damit, hat man überhaupt ein Ziel oder macht man das so wie ich, man setzt sich aufs Fahrrad, wenn man ein Genussradfahrer ist, Radfahrerin ist, und ich setze mich aufs Rad. Ich habe auch mittlerweile dankenswerterweise eine Zeitfahrmaschine und darf das tatsächlich persönlich erleben, wie das ist, wenn man auf einem Zeitfahrrad fährt. Aber das mache ich ganz nur für mich im Genuss, weil ich das lieb, und ich wäre eindeutig eine Flächenfahrerin, habe ich festgestellt. Ich liebe es am Aufleger zu liegen, und Berge mag ich nicht. Da ist mir schon zwischendurch mal der Straps eingefallen. Ich wäre auch Flächenfahrerin.
Damit bist du ja die perfekte Ergänzung zu Nicole, weil Nicole ist ja auch irrsinnig gut bergauf oder grandios bergauf. Ja. Sie ist von ihrem Körperbau prädestiniert für die Berge, und in der Ebene hat sie noch der Arbeitssynchrotron, dass sie dort auch richtig gut wird. Insofern kannst du ja vielleicht erklären, wie man in der Ebene schnell fährt.
Das ist ja nett. Vielen herzlichen Dank für die Lorbeeren, aber da gibt's in unserem Raum da herinnen jetzt, glaube ich, genau eine Person, die das wirklich gut könnte. Und das bin nicht ich. Ja. Aber ja, also da könnte man jetzt so einige Flausen den Hörern ins Ohr setzen, was die Fläche mit dem Christoph Strasser betrifft und die Berge mit der Nicole reist. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist total lieb von dir, dass du das sagst, aber das steht mir überhaupt nicht zu. Also von dem bin ich weit entfernt, wirklich. Ich fahre 100 Kilometer maximal und dann bin ich wieder zu Hause. Also das habe ich nicht erreicht, was ich da kann nicht mitreden.
jetzt hast du vorher was gesagt von gewisse Dinge, die man als Kind quasi schon hat und die man vielleicht später erst lernen muss. Ich habe mir da nämlich vorher so notiert, ich wollte dich fragen, was ist quasi an der mentalen Einstellung irgendwie angeboren und was lernt man später? Weil irgendwie doch jeder so seine Stärken und Schwächen hat. Und wenn ich zum Beispiel bei mir so zurückdenke, ich bin ganz, ganz selten aufgeregt. Also ich habe irgendwie die innere Ruhe mitgekriegt. Wenn ich an das Comic denke, an Asterix und Obelix, ist ja die liebe Geschichte, dass der Obelix als Baby in den Topf gefallen ist mit dem Zaubertrank und jetzt hat er sein Leben lang immer die Superkraft. Und ich habe oft schon gedacht, vielleicht bin ich als Kind auf einer Yogamatte gewickelt worden oder so, weil ich immer diese innere Ruhe habe und für das muss ich eigentlich gar nichts tun. Und andere Leute müssen da irrsinnig viel dran arbeiten, dass sie nicht aufgeregt sind vor einem Rennen oder vor einem Vortrag oder vor einer Prüfung. Ich muss, wenn ich jetzt anfange mit Entspannungstechnik, dann schlafe ich ein oder dann geht mein Puls so weit ab, dass es vielleicht gefährlich wird. Ich muss eher zum Beispiel schauen, dass ich dann in die Gänge komme und dass ich aktivieren kann. Und bei ganz vielen Leuten ist es eben umgekehrt. Das heißt, wie siehst du das mit, oder wie erkennst du dann, was jemand braucht? Weil oft erkennen es die Leute nicht selber.
Nein, erkennen tue ich das gar nicht, weil hellsehen kann ich nicht. Aber ich kann ganz viele Fragen stellen, um drauf zu kommen. Das ist mein Job, ist Fragen zu stellen. Mein Job ist es, Gott sei Dank nicht hell zu sehen. Das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Und ich will auch niemandem sagen, ich glaube, dass das und das der Fall ist, sondern ich stelle so lange Fragen, bis mein Gegenüber und ich gemeinsam die Entscheidung treffen, ja, da ist was dran, an dem das kann sein. Vielleicht sollte man da mal genauer hinschauen. Und das macht die Arbeit mit dem Mentalen aus. Also diese Zugänge, die jemand hat, die Art und Weise. Es fängt ja schon damit an, wenn wir jetzt so beim Ultraradsport bleiben, jetzt da habe ich wirklich schon viele Teams kennenlernen dürfen, ohne jetzt eines zu nennen, das wäre unfair, weil da müsste ich alle anderen auch nennen und das tun wir jetzt nicht. Aber aus meiner fachlichen Perspektive beginnt es ja schon damit, warum fährt jemand ein Rennen? Also was ist die Motivation, die dahinter steckt, um überhaupt ein Rennen zu bestreiten? Da gibt's Menschen, Gott sei Dank, da gibt's Menschen, die sagen, ich liebe es, Rad zu fahren. Ja, ich weiß nicht, wie oft die Nicole schon nach einer unglaublichen harten Trainingswoche am Sonntag vom Rad gestiegen ist und dann haben wir telefoniert und sie sagt, ich liebe einfach das, was ich tue. Und sie hat so eine Freude, oder? Nach, keine Ahnung, gefühlten 80 Stunden Training, ja, so in meinem Gehirn fühlt sie es ungefähr so an. Und dann sagt sie, ja, aber ich liebe das, na, jetzt kann ich wieder, und überhaupt so, wenn der Winter dann vorbei ist und man kann dann wieder rausgehen, oder? Und die Natur und die Vögel und die Tiere und jedes Eichhörnchen. Und also wenn man diese Gabe beherrscht, das zu genießen, das meine ich damit. Und nicht, und das habe ich auch kennengelernt, Athletinnen und Athleten, die einen Wettkampf bestreiten, ob jetzt im Ultraradsport oder woanders, die einen Wettkampf bestreiten, um Prestige zu erlangen, um einfach eine Anerkennung zu kriegen, um vieles andere einfach auch auszugleichen, indem man über den Sport kanalisiert. Das ist soweit ja gut, ja. Also ich würde mir überhaupt nicht widersprechen. Aber Fakt ist, aus meiner Perspektive sollte sich jeder damit auseinandersetzen, warum tue ich das denn eigentlich, dass ich tue? Ja, also was ist mein persönlicher Benefit? Warum tue ich das? Liebe ich das? Ist mir das in die Wiege gelegt? Wie, also viele gibt's halt nicht, ja. Und das macht das hat eine unglaubliche Auswirkung auf die mentale Stärke, weil es kommt ja die mentale, wann kommt die mentale Stärke? Wenn, weiß ich nicht, wie du das siehst, ich frag dich dann bitte gern. Aber aus meiner Perspektive ist es ja so, dass wenn jetzt vor allem im Ultraradsport, wenn es gut läuft, wenn man gut drauf ist, wenn man eine Lebenszufriedenheit hat, wenn man das liebt, was man tut, wenn das Umfeld passt, wenn man sonst keine, unter Anführungszeichen, großen Probleme hat, dann ist das was Wunderbares für viele. Aber wenn es dann das Drumherum schwierig ist, wenn Faktoren dazukommen, die einen einfach auch mental beschäftigen, weil wir sind halt Menschen, ja, dann macht es den Unterschied. Und das kenne ich auch aus meiner Arbeit, dass man wirklich mit Menschen, die auf so einem hohen Niveau arbeiten, tatsächlich daran, also das sowas muss man eintrainieren. Das kann man nicht in einer Woche jetzt das so und jetzt ist es anders und jetzt kannst du einfach abschalten und die innere Aufmerksamkeit auf dich ziehen und den Fokus und alles andere blendest du aus oder jemanden, der, keine Ahnung, Bogenschießer zum Beispiel, ja, dass sie dann das Publikum ausblenden oder wenn jemand vorbeilauft oder so, also dass sie diese äußere Aufmerksamkeit komplett ausblenden. Und so ist es auch beim Ultraradfahren, wenn ich Fahrrad fahre, ja, und wir kennen das, glaube ich, alle, würde mich auch noch interessieren, was du dazu sagst. da erlaube ich mir jetzt gleich euch auch zu fragen. Aber aus meiner Sicht ist es so, wenn es am Anfang ist und dann der Start und es läuft alles gut und alle haben einen Flow und alle freuen sich und alle happy peppy und auf geht's und dahin geht's, ja. Und dann kommt irgendwann die Müdigkeit dazu und dann kommen vielleicht auch Eitelkeiten raus. Also es gibt ja dann viele Teams, die sich dann auch irgendwie nicht so harmonisch verhalten. Du hast das ganz am Anfang eingangs schon gesagt, ja. Und dann kommt es raus mit der mentalen Stärke. Wie mental stark ist denn so ein Team, ja? Und aus meiner Perspektive sieht man das genau dann, wenn das erste Mal jemand übermüdet ist, einen Hänger hat, einmal einen Auszucker kriegt oder einfach einmal sagt, wenn du jetzt noch 10 Minuten klopfst, dann hau ich da an. Ja? Weil einfach 20 Stunden klopfen genug ist, nur hat es der eine nicht checkt, dass er klopft. Wenn solche Sachen dann entstehen, dann ist aus meiner Perspektive der Moment da, wo sich entscheidet, wie stark ist das Team jetzt wirklich. Und das finde ich so faszinierend in dem Sport, ein Team oder mit dem Team bestmöglichst das einfach vorzubereiten oder auch zu schauen, was für Persönlichkeiten stecken denn da dahinter und sind die kompatibel überhaupt? Ja? Weil bei einem Rennen wie dem Glocknermann, das nicht so lang dauert, sage ich jetzt da, da ist die Übermüdung nicht so groß. Aber wenn man ein Rennen fährt wie das Race Across America, 10 Tage kannst du es nicht wegstecken. oder 14 Tage, 13 Tage, weiß ich nicht, ja. Und insofern habe ich jetzt erstens ein bisschen vergessen, was die Frage war, weil ich dezent abgeschweift bin. Dafür entschuldige ich mich jetzt. Aber
ich würde auch gerade fragen,
Keine Ahnung. Ich habe leider, es ist um mentale Stärke gegangen, was ich unter mentale Stärke verstehe, glaube ich.
Du warst jetzt gerade absolut im Flow, im Sprechflow.
Voll. Ich war geistig, war ich jetzt da irgendwo in Kansas und habe mir gedacht, wenn der Wind nicht gleich aufhört. Aber man weiß, dass dort der Wind nicht aufhört. Das gehört zu dem Thema Unveränderbaren, ja.
Ich kann mich erinnern, du hast zum Flo geschaut, als du gesagt hast, du möchtest uns gern fragen, wie das ist, wenn es dann plötzlich nicht mehr so gut läuft.
Ja, das mit der mentalen Stärke. Was ist für euch mentale Stärke? Also Flo, die kenne ich ja am allerwenigsten. Deswegen erlaube ich mir da jetzt ganz ungeniert, ohne mit euch vorher das auszumachen, frage ich dich jetzt, was ist denn für dich? Du bist ja auch eben Christoph sein Team und erlebst ihn ja auch.
Ja, es ist, wie du richtig gesagt hast, wenn es läuft, ist es sehr leicht. Ja. Schwierig wird es in einem Tief, in einem Durchhänger. Da zeigt sie ja der Charakter. Und für mich zeigt sie dann mentale Stärke genau in so einem Moment. Wenn der Christoph am Radl hängt und es nichts weitergeht und er müde ist und er uns ansempert, dass wir ihn bitte unterhalten müssen, damit er nicht einschlaft. Was aber nie kommt, und das ist für mich das Zeichen, was nie kommt, ist, fahren wir mal zu, wie setzen wir uns hin. tun wir mal besprechen, wie es weitergeht. Das kommt nie und das ist das, was das ausmacht und die Stärke von Christoph, weil viele würden da mal zubefahren, ein bisschen Zeit schinden, Schuhe wechseln, Handschuhe wechseln. Das ist für mich das Zeichen für mentale Stärke und das ist auch das, was es im Team braucht, ihn auch dorthin zu bringen, weil es ist auch ein bisschen auch, innerhalb des Teams ist die Hierarchie eigentlich ganz klar, außerhalb des Rennens. Aber im Rennen, da fragt er uns, ob er eine Pause machen darf. Und wir sagen, nein, es gibt keine Pause. Und das ist ganz wichtig, dass das dann in dem Moment klar ist, dass da nicht diskutiert wird, machen wir jetzt eine Pause, machen wir keine Pause, sondern dass weitergefahren wird und von ihr mal nie die Gegenrede kommt und sagt, nein, wir fahren nicht weiter. Das ist holprig formuliert, aber das ist mein Punkt.
Ich glaube, mentale Stärke gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Und jetzt auf unseren Sport herunterbrochen, würde ich sagen, es sind einmal zwei ganz verschiedene Aspekte. Das eine ist unterm Jahr zu trainieren, zum Vorbereiten, zu erkennen, habe ich heute einfach einen schlechten Tag, was mich nicht gefreut, aber ich beiß durch oder ist vielleicht wirklich was in meinem Körper nicht in Ordnung oder ich bin ein bisschen verkühlt und es ist an dem Tag tatsächlich besser, einen Tag Pause zu machen, weil verkühlt zu trainieren ist nicht gut. Das kann dann eine richtige Krankheit raus werden zum Beispiel. Das heißt, viel Zeit zu investieren, das, was man gern tut, wirklich auch auszureizen, trauen zu bleiben, wenn es einmal zach geht. Aber da ist man wirklich sehr viel auf sich allein gestellt. Und ich glaube, das kennen Leute aus ihrem Beruf, ob man jetzt selbstständig ist oder ob es eine Phase gibt, wo man einfach wirklich einbeißen muss. Wenn man selber an dem Ganzen kurbelt, ist man selber für das verantwortlich, was dann rauskommt. Und das heißt aber auch, ich muss mir Hilfe suchen. Ich muss mir einen Coach suchen, weil ich weiß, ich brauche da einen Profi, der mich da anleitet, der mir Inputs gibt, das ich selber nicht erkennen kann. Ich kann ja nicht alles selber entscheiden. Ich brauche hin und wieder Hilfe, aber ich muss doch sehr viel selbst machen. Und dann, der zweite Faktor ist, wenn es dann an einen Wettkampf geht oder wenn du in deinem anderen Beruf in einem Team zusammenarbeitest. Und ich glaube, da ist einfach meine Stärke, dass ich mich mit Leuten umgebe, die ich wirklich gern habe, denen ich wirklich vertraue, wo ich immer bereit bin, Sachen generell auf mich zu beziehen. Also ich sage nicht, der Flo war schuld oder der Lex hat ein schlechtes Foto gemacht oder der Jürgen hat einen schlechten Film gemacht, sondern ich überlege mir dann halt, hat das vielleicht von mir nicht passt, dass ich die falschen Leute dabei gehabt hätte oder haben die vielleicht gestritten, weil ich Leute dabei habe, die sie nicht gut verstehen. Manchmal beziehe ich vielleicht zu viele Sachen auf mich, wo ich gar nichts dafür kann, weil wenn Leute miteinander zum Streiten anfangen, heißt nicht, dass ich schuld bin. Aber trotzdem, ich suche immer bei mir die Fehler. Und ich sage halt einfach auch, ich kann loslassen und ich brauche nicht die Kontrolle haben. Ich kann das abgeben und muss nicht selber immer die Zügel in der Hand haben und entscheiden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mentale Stärke irgendwie ausmacht, dass man nicht den Kontrollwahn hat und immer selbst quasi verkrampft an allem festhaltet und dann ist es eine Frage von einer gewissen Zeit, bis man das überfordert.
Also das habe ich in der Vergangenheit schon öfter gehört, dass das tatsächlich oft dazu führt, dass sich Teams dann wirklich zerspragen. Genau der Punkt. Ja. Ich denke mal, mentale Stärke stimmt da voll und ganz zu dem, was du gesagt hast. Mentale Stärke ist aus meiner Sicht, und du hast das nämlich schon angesprochen, die Teamkomponente. Weil es ist ja im Team genauso. Wenn man jemanden dabei hat, das habe ich selber auch schon erleben dürfen, der oder die dann in einer Stresssituation oder wenn es dann wirklich hart ist, wenn dann wirklich der Druck entsteht, wenn du wirklich weißt, so, und wir müssen jetzt und es gibt jetzt keine Pause und du weißt, so wie du gesagt hast, Flo, ja, du musst deine Athletin, deinen Athleten, du bist das Team dafür verantwortlich, dass der nicht einschläft, dass sie nicht einschläft, ja, einfach unterhalten und so weiter und so fort und dann steht da, keine Ahnung, ein Büffel auf der Straße, ja, und es ist Nacht und es gibt eine Vollbremsung oder so, wie es uns 2018 passiert ist, ja. wo ja tatsächlich die Situation war, es hat in Strömen geschüttet wie aus Kübeln, oder? Es war Gewitter. Die Nicole ist gefahren wie ein Diesel, wirklich. Also wie ein Diesellok ist die dahin und auf einmal fliegt vor uns ein Baum auf die Straßen. Also das war wie so ein, ja, also der erste Moment war von den Kollegen, ich bin zu dem Moment nicht im Auto gesessen, aber sie haben es mir dann erzählt. Also das waren wirklich 30 Meter maximal bis zu dem Baum. Ja. Und dann als Team eine Entscheidung zu treffen. Ja, was ist jetzt zu tun? Ja, was ist mit der Ländin zu tun? Was ist überhaupt zu tun? Was müssen wir jetzt machen? Wen müssen wir informieren? Wie kommt der Baum von der Straße wieder weg? Und so weiter und so fort. Ja, also diese mentale Stärke, die du dann als Team brauchst. Ja, das finde ich so unglaublich faszinierend und da kommen dann eben so Sachen raus. Also da habe ich mich schon viel mit Teams drüber unterhalten. Genau in solchen Situationen kommen dann eben Sachen raus, wo dann manchmal zwei Recht haben wollen, wo dann Leute Entscheidungen treffen, die vielleicht gar keine Entscheidung zu treffen haben, weil es nicht so vereinbart ist. Und das ist dann für total viele Teams schwierig. Und ich stelle mir als Systemikerin stelle mir natürlich sofort die Frage, warum müssen Leute dann in so einem Moment immer, ja, warum will man dann Recht haben? Warum will man dann extra wichtig sein? Warum hat man genau dann den Drang danach, sich einbauen zu wollen und so vielleicht eine übertriebene Einsatzbereitschaft zu zeigen? Ja.
Ist für mich immer ganz interessant, das hat natürlich jeder Mensch in gewissen Phasen ein bisschen stärker oder schwächer, aber manche Leute haben das unfassbar ausgeprägt, immer Recht haben zu müssen. Da gibt's, bevor sie einmal sagen, hey, es tut mir viel leid, das war mein Fehler, können wir es bitte gemeinsam gut machen, bitte hilf mir dabei, ich habe das jetzt verbockt. Das ist für manche unaussprechlich. Die gehen das ganze Leben oder die gehen durchs ganze Leben, ohne den Satz einmal zu sagen. Und ich denke mir, ist das ja komplett wurscht, ob ich Recht habe. Ich will nicht Recht haben, ich will schnell ins Ziel kommen. Und ich muss auch nicht mein Ego durchsetzen. Es ist, der Flo soll Recht haben, irgendwer soll Recht haben, mir ist es wurscht, Hauptsache wir fahren. Aber für manche ist es...
meistens eh. Aber wir haben ja genau so eine Situation auch gehabt bei uns im Team. Auch beim Gewitter, auch in Kansas, wo neben dem Straps der Blitz eingeschlagen hat, wo wir dann auch die Entscheidung zu treffen hatten, weiterfahren oder nicht. Und da haben wir die Probleme ansatzweise gehabt, aber durch gute Planung in dem Fall, gute Vorgespräche, wo wir ganz klar eine Hierarchie etabliert haben, dann die richtige Entscheidung getroffen. Aber das war auch ein Learning aus 2015, wo es diese Prozesse eben nicht gegeben hat, wo wir dann da gestanden sind und keiner gewusst hat, wer trifft jetzt die endgültige Entscheidung.
Und ich bin dabei im Bett gelegen, während ihr diskutiert habt und habe ein bisschen geschlafen, weil dann habe ich mir danach die Pause erspart und mir war das völlig wurscht, was die besprechen. Ich habe mir gedacht, mir bringt das nichts, ich mische mich da nicht ein, das ist nicht mein Thema. Ich gehe liegen und dann fahren wir weiter. Und derweil besprecht ihr, was zu tun ist. Und was ich mich auch frage, warum es für manche Menschen generell so schwer ist, eine Schwäche zuzugeben. Das ist auch was, wo ich mir denke, ist mir komplett wurscht, wenn ich mich blamiere. Mir ist komplett wurscht, wenn ich sage, ich kann das nicht. Oder mir ist auch komplett wurscht, wenn ich sage, das schaffe ich nicht allein. Oder es geht mir nicht gut. Und für manche ist das auch. Zum Beispiel der Rainer, der früher Trainer und Spurtarzt von mir war, der hat mir erzählt, der hat einen Radlfahrer betreut bei einem Rennen rund um Slowenien. Und der hat nichts geredet. Der hat, wie geht's dann? Ja, eh gut. Am zweiten Tag, wie geht's dann? Ja, eh gut. Tut irgendwas weh? Nein, nichts tut weh. Und am Ende des zweiten Tages haben sie müssen aussteigen, weil das Knie war geschwollen, es war entzündet, er hat nicht mehr treten können. Aber er hat einen Tag vorher, wo es ein bisschen weh dann hat, nicht Bescheid gegeben, dass ihm das Knie weh tut, weil das ist eine Schwäche, das will man nicht eingestehen. Und vielleicht wollen manche Leute nicht jammern wollen, aber es ist ja nicht gleich jammern, wenn man sagt, hey, ich merke, dass in meinem Körper sich da irgendwo ein Problem entwickelt, dann ist das nicht gleich jammern. Das kann ich neutral sagen. Ja, und da bin ich froh, dass ich nicht so einen Stolz habe und Angst habe, jetzt irgendwie als Versager abgestempelt zu werden, wenn ich sage, okay, ich habe gerade eine Schwäche. Und das, wo ich das gelernt habe, war zum Glück im Zivildienst. Ich war im Pflegeheim, wo Menschen waren, die am Ende ihres Lebens angekommen sind und wo man genau gemerkt hat, jemand, der stolz ist und sagt, ah, mir geht's super, der kriegt keine Hilfe, weil er braucht ja keine Hilfe. Und die Leute gesagt haben, hey, bitte, mir geht's nicht gut, bitte, ich brauche Hilfe, denen ist geholfen worden. Und vor allem Leute, die einen Sinn im Leben gehabt haben, denen ist auch gut gegangen. Und Leute, die sich für selbst irgendwie belanglos oder für überflüssig gehalten haben, die keine Tätigkeit gehabt haben, die sie noch gern machen, denen ist halt sehr bald nicht mehr gut gegangen.
Aber ich weiß nicht, da muss ich die Frage an euch jetzt dann zurückgeben, aber aus meiner Perspektive ist es ja so, und ich bin halt auch noch nie Radrennen gefahren, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man als Athletin ein Radrennen fährt, aber ich habe halt das große Glück gehabt, das beim Franz und vor allem auch bei der Nicole jetzt, weil wir halt schon über mehrere Jahre zusammen arbeiten und sie halt auch auf einem unglaublich hohen Niveau unterwegs ist. Also die Nicole ist ja zum Beispiel ein Mensch, die sagt, sie gibt die Verantwortung komplett ab, sagt sie auch öffentlich. Also, und die lebt das wirklich. Ja. Sie fokussiert sich auf das Radfahren und sie hat Menschen, und jetzt kommt der Punkt, denen sie vertraut. Und was sie weiß, die treffen in ihrem Sinne die richtige Entscheidung und die wird nicht als Athletin nicht in Frage gestellt. Und wenn man dann ein paar Tage nicht geschlafen hat, dann ist man schlicht und einfach nicht mehr dazu in der Lage, einfach eine rationelle Entscheidung zu treffen. Und da habe ich schon einige Athletinnen und Athleten kennengelernt, wenn man so Rennen reflektiert hat, weil es mich einfach interessiert hat, wie es ihnen gegangen ist. Und da stelle ich tatsächlich immer wieder fest, dass es Athleten und Athletinnen gibt, die halt immer die Entscheidung treffen wollen und einfach immer sagen wollen, ich will jetzt eine Pause machen und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Und ich denke mal, um ganz ehrlich zu sein, wie ist es denn da mit der mentalen Stärke? Ich stelle das jetzt einmal ganz provokant in den Raum. Ja. Wir rennen, wir unterhalten uns über mentale Stärke, aber aus meiner Sicht ist es auch mentale Stärke, abgeben zu können, eine Verantwortung abgeben zu können und auch zu vertrauen, dass man, wenn man als Team gemeinsam an den Start geht, dass das funktioniert. Und
um Schwäche auch sagen zu können.
Ja, genau.
Das ist das, ja. was wir seit der ersten Staffel eigentlich sagen. Es gibt Teams, die funktionieren, wo der Athlet oder die Athletin vom Fahrrad aus Teamchefin ist. Wir für uns sind der Meinung, dass das nicht gut ist. Dass das in manchen Fällen funktioniert, in den meisten Fällen sehr schlecht funktioniert. Und es ist ja auch eine organisatorische Sache, ob ich mir Leute zusammensuche, denen ich vertrauen kann. Dann habe ich das Problem gar nicht, dass ich dann für 8 Tage oder 10 Tage am Radl die Verantwortung abgib.
Und eine Schwäche einzugestehen, glaube ich, ist, also wir leben das bei uns sehr, oder ich kann jetzt nur von mir reden, also das Team, das heuer an den Start geht, das hat es in der Form noch nicht gegeben, deswegen traue ich mir das jetzt nicht sagen, aber ich kenne alle und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das großartigste hinkriegen werden. Aber auch einmal zu sagen, das war echt ein Blödsinn, tut mir leid, ja, oder was, tut mir leid, ich habe mich im Ton vergriffen, oder entschuldige, ich habe gerade 5 Minuten meinen Hänger, ja, also Und bitte rennt in 5 Minuten wieder mit mir, jetzt geht's gerade nicht. Ja, also.
Oder dass der Flo zum Beispiel sagt, Entschuldigung, ich habe mich verrechnet. Wir müssen dann doch in 5 Stunden im Ziel sein, nicht in 7. Wenn wir unter 8 ins Ziel kommen wollen.
Ja. Oder auch wenn man mal den falschen Weg ansagt oder so. Ja, einfach nicht daran zu zweifeln, ist jetzt falsch oder ist nicht falsch. Ja. Mir ist das tatsächlich voriges Jahr beim Ra passiert. Ich weiß nicht, wie oft ich schon beim Ra gestartet bin, aber ich habe es voriges Jahr wirklich geschafft. Wir haben ein Kamerateam im Auto gehabt und ich habe mich gerade mit dem Kameramann unterhalten und es war zum Linksabbieg gewesen und ich sage einfach so in Gedanken, sage ich, gerade drüber, oder? Und ich meine, das passt ja überhaupt nicht. Dann habe ich gesagt, es tut mir echt leid, das Ganze war live auf Sendung, das war irgendwie dann extra speziell, aber ja, einfach sagen, es tut mir leid, bitte dreh um, oder es war mein Fehler, bitte, wir müssen kannst wieder zurück.
Kannst du sagen, das Roadbook ist falsch und ich bin abgehängt worden, der Kameramann ist schuld und
alle
der Autofahrer
anderen können
hat falsch
schuld
gängt.
Sein, alle.
Alle sind schuld.
Das war mein Fehler, es ist einfach so. Und da muss man dazu stehen und es ist auch mentale Stärke, dazu zu stehen und einfach auch zu sagen, das ist meine Verantwortung, das ist nicht meine Verantwortung. Ja, wenn dieses Fahrrad was hat, wird ich niemals auf die Idee kommen, hinzugreifen, weil das ist nicht meine Verantwortung. Und da würde ich nie auf die Idee kommen, zu sagen, Papa, ich hilft da, ich mache das oder so, ja, weil da gibt es Menschen, die kennen das und das ist nicht meins. Und ich glaube, dieses Abgeben und auch nicht zuständig sein, ist ein ganz großes Thema, finde ich, in der Ultrarad-Familie.
Das sage ich eh schon immer, das RA ist kein Rennen für Medienarbeit, da wird einfach am Beifahrersitz viel zu viel abverlangt. Also meine Verfahrer sind hundertprozentig der Medienarbeit geschuldet, wenn welche passiert sind.
Schön, dass die auch so geht.
Aber nicht nur Verantwortung müssen wir abgeben, sondern auch das Mikrofon, weil wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Die Beatrix war so nett und bleibt noch für eine weitere Folge bei uns. Das heißt, wir hören uns in einer Woche wieder.
Wir haben noch spannende Themen vor. Wir werden noch reden über Ziele, wie wichtig Ziele sind oder ob vielleicht manchmal ist ein besseres kein konkretes Ziel zu verfolgen, um sich keinen unnötigen Druck aufzuerlegen. Motivation generell und ein bisschen Aussicht, weil es Race Around Niederösterreich steht vor der Tür, das Race Across America startet bald. Und jetzt ganz am Schluss bitten wir dich noch, Beatrix, bitte uns zu helfen, Gewinner zu ermitteln, weil wir haben letztes Mal ein Gewinnspiel ausgerufen und wir haben jetzt alle, die sich per E-Mail gemeldet haben, in dieses Specialized Kapperl
eingetan. Ich habe schon gedacht, warum das da liegt. Ja.
Genau, die Papierschnipsel sind die Gewinner.
Ja. Mhm.
Und bitte.
Also die potenziellen
gerne.
Gewinner.
Genau.
Gewinner wird jetzt gezogen.
Wer liest den vor?
Das kannst gleich du machen.
Der erste Gewinner ist ein Mann und der heißt Daniel Scheuchenegger.
Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, die erste Antwort auf die Gewinnspielfrage ist so schnell gekommen, dass wir beide noch nicht einmal gewusst haben, die richtige Antwort, weil natürlich merke ich mir mein eigenes Ergebnis nicht. Und habe dann noch extra den Screenshot rausgesucht von meiner finnischen Zeit. Also danke fürs frühe Hören und schnelle Hören.
Gut, dann ziehe ich das zweite Mal.
Professionell. Wie
muss man immer umrühren. ja, das ist nice. Das ist tatsächlich eine Frau. Sehr nett. Und zwar ist es die Kerstin Nuss.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe bei Wiesbauer Bescheid gesagt, dass wir das Gewinnspiel jetzt machen und sie haben noch einen dritten Preis. Also es gibt dann zwei T-Shirts und den Rucksack und jetzt haben wir noch ein drittes los, das wir bitte ziehen.
Ja, bitte. Der René Meyer.
Sehr schön. Gratuliere.
Herzlichen Glückwunsch
den drei Gewinnerinnen und wir hören uns in einer Woche.